Schönen guten Morgen. Ich höre mich ganz laut und hallig an. Geht es euch auch so? Kannst du da noch ein bisschen drehen? Danke. Aber laut bin ich ja eh immer. Schönes neues Jahr wünsche ich euch. Ich bin ganz gespannt, was 2019 uns so bringt. Ich weiß nicht, ob ihr Erwartungen habt, ob ihr irgendwie besondere Ereignisse habt, die euch dieses Jahr eilen, oder ob ihr sagt, auch eigentlich gehe ich relativ unvorbereitet in das Jahr. Mir geht es eher wie letzterem, ja. Ich stolper so ein bisschen unvorbereitet in das Jahr. Auch 2018 hatte ich mich sehr gut vorbereitet und ich wusste, es werden viele Dinge passieren. Auch wenn viele Sachen kurz vor Silvester eigentlich auch gar nicht klar war. Also vor Silvester wusste ich noch nicht, dass ich am Ende des Jahres hier bei euch stehen werde. Also ich konnte es erahnen, aber es war noch nicht sicher. Und ich kann mich erinnern, wir haben in der Jugend in Bielefeld Silvester gefeiert und wir sind kurz vor Mitternacht aufs Gemeindedach geklettert. Also wir hatten so einen großen, langen Flachbau mit nur einem Stockwerk, also so hoch war es jetzt nicht. War jetzt nicht so gefährlich. Jedenfalls, wir sind da rausgeklettert vom Jugendraum aus und es war Mitternacht und die Raketen stiegen in die Luft und mein einziger Gedanke war, Move Out, ja! Move Out war ein großer Missionseinsatz, den ich vorbereitet habe. Und darum drehte sich so viel, ja. Ich habe, glaube ich, 2016 haben wir angefangen mit den Vorbereitungen und plötzlich war das Jahr da, wo wir diese großen Einsätze machen wollten. Und jetzt war es so ein bisschen, oh, für mich war 2018 Move Out, ja. Und als jetzt Move Out vorbei war und dann so langsam auch 2019 zuging, dachte ich so, ich weiß gar nicht, was 2019 für ein Jahr ist. Und dann war Weihnachten und Silvester und irgendwie waren so viele Sachen. Und dann fand ich mich um Mitternacht irgendwo in Elmding auf dem Berg wieder und dachte mir so, okay, Jesus, was hast du eigentlich dieses Jahr für uns bereitet? Und ich glaube, auch das ist eine gute Art und Weise, in ein Jahr reinzustarten, weil ich habe keine Erwartungen und ich kann sagen, Jesus, ich bin hier, mach, was du willst. Und ich hoffe, euch geht es auch so ein bisschen so, dass ihr sagen könnt, Jesus, mach, was du willst. Zeig mir, was du vorhast und ich bin da. Sprich, dein Diener hört. Ja. Ich hoffe einfach, dass wir da ganz offen in ein neues Jahr starten. Aber ich wünsche euch auch, dass ihr Sachen habt, auf die ihr euch freut. Dieses Jahr, meine Nichte wird jetzt die Tage geboren, darauf freuen wir uns. Und meine Schwester heiratet, also die andere Schwester heiratet. Gute christliche Familie. Nein. Sorry. Ich habe zwei Schwestern, das muss man wissen. Genau, also da gibt es schon ein paar Sachen, auf die wir uns freuen dieses Jahr. Ich hoffe, es ist in eurem Leben auch so. Und wir wollen mit der Jahreslosung starten, ja. So eine Art große Tombola und daraus wird gezogen. Nein. Es gibt ja vom Bundesverlag die Menschen, die auch die Monatslosung und die Tagessprüche ziehen. Und es gibt einen gewissen Korpus an Texten, die für so ein Jahr ausgewählt werden. Und aus einem bestimmten Korpus an Texten gibt es ein Gremium, die einmal im Jahr zusammenkommen und die dürfen zwei Vorschläge aus diesem Korpus einbringen. Und dann wird den ganzen Tag darüber diskutiert. Also es ist nicht so, dass sie eine große Lostrommel haben und da wild irgendwas rausziehen, sondern das ist auch schon ein bisschen Überlegung hinter so einem Jahresvers. Und trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, wie Gott das trotzdem nutzt, so ein menschliches Gremium, um einen besonderen Segen über ein Jahr zu legen. Den letztes Jahr fand ich großartig mit dem Durstigen und dem lebendigen Wasser. Und jetzt kam das mit dem Frieden. Wie war das nochmal? Suche Frieden und jage ihm nach. Also am Ende des Gottesdienstes hoffe ich, wisst ihr alle, was der Text ist. Ja? Suche Frieden und jage ihm nach. Und mein erster Gedanke war ja, nach dem turbulenten Jahr, was wir nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt hatte, ist das eigentlich ein ganz guter Spruch mit dem Frieden und so. Ne? Und gleichzeitig fühle ich mich oft, gerade wenn ich die Weltpolitik angucke, relativ hilflos und weiß gar nicht, was ich eigentlich machen soll. Und dachte ich mir fast schon so, haha, Jesus, guter Witz mit dem Frieden und so. Weil es irgendwie so außerhalb meiner Macht zu liegen scheint. Und dann, ich liebe das, Predigten vorzubereiten, wenn man sich mit einem Text auseinandersetzen muss. Wenn man nachforschen muss, wenn man reingucken muss, wenn man es zur Verfügung hat, Kommentare lesen und, und. Und ich musste mir sozusagen diese Jahreslosung auch ein bisschen erarbeiten. Und da möchte ich euch mit reinnehmen, die Sachen, die mir wichtig geworden sind. Den Psalm, also den Spruch finden wir im Psalm 34. Jetzt kommt die ganz große Fangfrage, wer hat ihn geschrieben? David. So, das ist immer ein gutes Raten bei dem Psalm, damit liegt man relativ häufig richtig. Genauso wie bei den neutestamentlichen Schriften man erstmal Paulus sagt, ja, sagt man bei dem erstmal David. Das ist tatsächlich ein Psalm von David. Und wie viele Psalme von David hat er eine Vorgeschichte? Und zwar ist David geflohen vor Saul, ja, wieder mal. Das hat er öfter getan. Er ist vor Saul geflohen nach Gad. Denkt man sich ja wunderbar, Gad, keine Ahnung, wo das liegt. Das liegt im Land der Philister. Und die Philister waren irgendwie nicht so die großen Freunde von Israel und schon gar nicht von David. David ist dann in eine Königsstadt geraten von einem Land, den er das Heer ganz schön platt gemacht hat. Und zwar hat er den obersten Heeresführer einen Stein an den Kopf geschmissen und dann den Kopf abgeschnitten. Und jetzt kommt er nach Gad rein und jemand sagt, hey, ist es nicht David, den die Juden besungen haben, dass er so viele umgebracht hat? Ist es nicht der Goliath umgebracht hat? Und plötzlich sagt der König, sag mal, wen bringt ihr mir denn hier an? Ja? Und David realisiert, dass die Situation ein bisschen brenzlig ist. Ja? Dass er da vielleicht gerade in die falsche Stadt gekommen ist. Und David entwickelt eine List. David stellt sich dumm. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern er fängt an, komische Zuckungen zu haben und dummes Zeug zu labern. Und es steht so schön beschrieben, wie er anfängt, Spucke in seinen Bart laufen zu lassen und so. Und dann sagt der König, also Freunde, ja, egal wer der Typ hier irgendwann mal war, vieles von dem ja nicht mehr übrig. Und so kann David entkommen, ja, mit dieser List, indem er sich ein bisschen dumm stellt, entkommt er. Und sozusagen in dem Nachwirken dieses Geschehens hat er diesen Psalm geschrieben. Und es lohnt sich mal, den ganzen Psalm zu lesen, weil es ein Psalm voller Dankbarkeit und Freude ist, indem er aber auch darüber nachdenkt, wie kann ich eigentlich gut leben? Und die Jahreslosung kommt eigentlich aus einem längeren Satz. Das habe ich im Studium schon immer geliebt, ja? Wenn du einen Teilsatz übersetzen sollst, gerade im Griechischen, richtig Spaß. Und Paulus hat aber so lange Sätze, dass sie mehrere Verse füllen. Und du versuchst es jetzt zu übersetzen und das Partizip, was jetzt dein Wort bestimmt, liegt aber drei Verse weiter vorne, weil der Satz einfach noch nicht zu Ende war. Hat mir immer Spaß gemacht. Und so ähnlich ist das mit dem Satz auch. Der geht über zwei Verse von David. Und da steht ab Vers 14, bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischem Reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Da geht's im ganzen Satz um viel, viel mehr als nur um Frieden suchen und Frieden jagen. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil er eine Gesamtheit anguckt, die er da beschreibt. Und ich dachte auch, Frieden suchen, ja, Frieden suchen, das klingt so nach, ich liege auf einer schönen grünen Wiese, die Vögel zwitschern, ich suche den Frieden und ich jage ihm nach. Ja, also irgendwie, es scheint irgendwie nicht so richtig zusammenzupassen, Frieden suchen und ihm nachjagen. Deswegen dachte ich, gucke ich einfach mal tiefer rein in diese zwei Gegensätze. Und das erklärt dann auch so ein bisschen die Ganzheitlichkeit dieses Satzes, den David da geschrieben hat. Denn Frieden im Hebräischen, wisst ihr alle, heißt Shalom. Aber Shalom ist mehr als nur Frieden. Shalom ist mehr als Hallo, ja. Sie wünschen sich ja immer Shalom, wenn sie sich treffen, aber es ist mehr als nur wie geht's, ja. Shalom ist etwas sehr viel Umfassenderes, etwas sehr viel Vervollständigerendes. Shalom ist so eine Art optimaler Zustand. Shalom ist etwas, was dich vervollständigt und was alle Bereiche deines Lebens umfasst. Körperlich, seelisch, geistlich, psychisch, sozial, alles ist in so einer Art optimalen Zustand, allem in etwas Zufriedenem, in etwas Sicheren, in einem Vertrauensstatus. Und zwar ist dieses Wort Shalom auch sehr darauf gebaut, das Vertrauen in den Schöpfer und Erhalter der Welt zu haben. Also Shalom ist ganz dicht mit der Allmacht Gottes verknüpft und es geht darum, einen ganzheitlichen Zustand zu erreichen. Ja, das kennen wir vielleicht auch aus anderen Weltreligionen, wo man so die Erleuchtung kriegt oder so vollkommen Zen ist oder wie auch immer. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber so ähnlich ist Shalom auch. Es bedeutet viel mehr als Frieden. Es bedeutet Sicherheit, Ruhe, Geborgenheit, Gesundheit. Da kommt ganz viel rein. Und es basiert auf einem Urvertrauen auf Gott und es setzt voraus, dass wir mit Gott und mit uns selbst im Frieden sind. Darum geht es in diesem Wort Frieden. Und deswegen kommt da auch rein Sachen wie keine böse Reden haben und so weiter und so fort, dass wir auf unsere Zunge achten müssen. Denn wenn die Sachen nicht stimmen, können wir keinen ganzheitlichen Shalom erreichen. Und dazu kommt dann auch gleich das nächste Wort, das Nachjagen. Weil dieser Zustand, das Shalom, ist es etwas, was wir erreichen wollen. Was wir nicht immer haben, deswegen wünschen wir uns das gegenseitig. Aber wir sollen eben nicht nur suchen den Frieden, sondern dem hinterher sein. Und das Wort Nachjagen ist im Hebräischen das Wort Radaf. Und Radaf wird zwar auch im Nachjagen im Sinne von Verfolgungsjagd benutzt, ja. Irgendwelche Feinde jagen ihren Feinden hinterher oder Saul ist David hinterhergejagt. Da wird auch das Wort Radaf benutzt. Aber es hat vielmehr etwas damit zu tun, etwas unbedingt erlangen zu wollen, etwas erreichen zu wollen und dem mit aller Leidenschaft hinterher zu sein. Heißt, wir lesen auch, dass wir der Erkenntnis Gottes nachjagen sollen. Oder Salomo in den Büchern der Weisheit beschwerte sich darüber, dass Leute den falschen Dingen nachjagen. Also es geht darum, mehr um etwas erringen, etwas erreichen und um etwas wirklich hinterher zu sein. Ja? Heißt, David sagt uns in dem Vers, nicht nur, dass ihr friedlich sein sollt, sondern diesen Shalom, diesen vollständigen Zustand im Frieden mit Gott, mit dir und der Welt, dem sollt ihr um allen Preis der Welt hinterher sein. Versucht, den zu erreichen, zu erlangen. Und das macht für mich dann sehr viel mehr Sinn, dass es eine leidenschaftliche Bewegung ist. Es ist nicht nur ein Nachjagen und ich hetze mich durch die Stadt ab oder so, um irgendwie den Bus noch zu erreichen, sondern ich bin konstant darin hinterher, in Frieden, in Vollständigkeit mit mir, mit Gott und der Umwelt zu leben. Und ich glaube, das ist ein richtig guter Spruch für das Jahr. Weltfrieden können wir uns wünschen, aber es ist so leicht nicht zu erreichen. Aber es muss viel, viel früher anfangen. Und zwar in dem, dass wir diesem Frieden, der uns umfasst, nachjagen. Weil das Spannende ist ja auch, dass das Ganze ein alttestamentlicher Text ist. David schreibt den. David hatte eine unglaubliche Beziehung zu Gott. Das können wir nicht leugnen, aber ihm hat eine Sache gefehlt. Jesus. Und dadurch, dass Jesus in die Welt kommt, ändert sich die Sache mit diesem Frieden nochmal total. Jesus ist der große Friedensstifter. Und er fordert uns auf, Friedensstifter zu sein. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. So fängt die Bergpredigt an. Und auf einmal kriegt das Ganze nochmal einen anderen Dreh. Weil diesen Frieden zu erreichen, werden wir als Menschen alleine nie schaffen. Wir werden es nicht hinkriegen, weil so viele Sachen uns beeinflussen und uns zum Stolpern bringen. Und Jesus kommt, und ich liebe den Vers, in Johannes 14, 27. Sagt Jesus, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Frieden, den ich schenke, ist nicht wie der Frieden, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Jesus gibt uns eine Art von Frieden, eine Art von Shalom, die wir alleine nicht erreichen können. Denn Jesus hat eine ganz wichtige Sache gemacht. Er hat den Frieden zwischen uns und Gott wiederhergestellt. All die Gesetze, das mosaische Gesetz, alles, was drumherum gebaut worden sind, die 668 oder weiß nicht, wie viele es sind, sind alle dafür bestimmt gewesen, um Frieden zwischen den Menschen und Gott wiederherzustellen. Sünde ist in unser Leben gekommen, Sünde trennt uns von Gott und die Gesetze haben versucht, das möglichst viel auszuräumen, damit wir wieder dichter an Gott rankommen können. Aber es schafft keiner, alle Gesetze zu halten. Bis auf einen Jesus. Der hat es geschafft. Aber er war auch ein besonderer Junge. Keiner von uns würde es schaffen, von uns aus im Frieden mit Gott zu leben. Sünde trennt uns immer von Gott. Und ich wette, jeder von uns hat in den letzten 24 Stunden ordentlich gesündigt. Ich auch. Und dafür muss ich immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe Mist gebaut. Bitte verzeih mir das, was ich falsch gemacht habe. Ich will in deiner Nähe sein und ich will gerecht vor dir sein. Und ich kenne das richtig gut, dass manchmal wir zwar wissen, dass wir durch Jesus gerecht gemacht worden sind und wir wissen irgendwie, dass da Frieden zwischen uns und Gott ist, Aber irgendwas haben wir wieder mal angestellt und haben das Gefühl, aber so kann ich doch nicht zu Jesus kommen. Ich hatte ein junges Mädel in meiner ersten Jugendgruppe in Berlin und sie hat viel mitbekommen. Sie war bei mir im Hauskreis, wir haben über vieles gesprochen und sie war echt richtig gut dabei in der Nachfolge und ist dann für ein Jahr nach Amerika gegangen in der 11. Klasse. Und so richtig die typische Teenie-Geschichte, ist an die falschen Freunde geraten, ja, hat angefangen zu trinken und. Und ich habe versucht, ab und zu mit ihr zu skypen in der Zeit, dass der Kontakt nicht abbricht. Und irgendwann erzählte sie mir, wie die Situation wirklich gerade ist, wie es ihr geht. Und sie hat gesagt, Miri, ich kann so nicht mehr zu Gott kommen. Ich habe zu viel Mist gebaut und das geht nicht mehr, er kann mich so nicht akzeptieren. Ich habe ihr gesagt, ey, du hast von mir oft genug gehört, dass das eine Lüge ist. Du hast von mir oft genug gehört, dass das jemand ist, der dich dadurch versucht, von Gott abzuhalten. Denn Jesus ist für alle deine Sünden schon längst am Kreuz gestorben. Und sie hatte so ein Problem, damit zu Gott zu kommen, weil sie dachte, jetzt habe ich es übertrieben. Jetzt bin ich wirklich darüber getreten und Gott sagt, Mädel, so nicht mehr. Ich habe lange mit ihr gesprochen und viel mit ihr gebetet, bis sie das wieder hingekriegt hat, zu sagen, okay, ich gehe wieder zu Jesus. Und ich sage, Jesus, tut mir leid. Bitte verzeih mir. Jesus hat es schon längst getragen und wir haben trotzdem immer wieder das Gefühl, wir können damit nicht vor Gott treten. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das ist so schlimm, das kann nicht sein. Oder ich habe es schon 1000 Mal zu Gott gebracht, jetzt habe ich es schon wieder gemacht, der wird es schon nicht mehr hören können und sagt, irgendwann ist auch genug. Ja? Aber das ist eine Lüge, die uns davon abhält, immer wieder zum Kreuz zu kommen. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr immer wieder den Mut habt, mit allem, was euch von Gott trennt, zu ihm zu kommen. Denn Jesus hat Frieden zwischen uns und Gott hergestellt. Und wenn wir nicht den Frieden zwischen uns und Gott haben, dann kann auch alles andere nichts werden. Und ich wünsche euch, dass ihr immer wieder ja, den Mut habt zu sagen, Jesus, ich habe Mist gebaut. Und ich liebe es, dass Jesus die Sache nimmt und ans Kreuz hängt und dann ist es weg. Wir dürfen aus den Dingen lernen. Aber jemand hat mal gesagt, was ist, wenn ich immer wieder zu Gott komme mit dem Gleichen und irgendwann sagt, ey, jetzt bist du schon 5627 Mal damit gekommen. Gott schmeißt es ins Meer, heißt es irgendwo in der Bibel. Müsst ihr mal raussuchen, wo. Und dann ist es für ihn, als würdest du zum ersten Mal kommen. Und er hat so viel Liebe, dass er sagt, hey, ich habe alles für dich gegeben, ist okay. Aber er sagt auch eins mal, lass uns das nächste Mal besser versuchen. Lass uns versuchen, das nicht nochmal zu machen. Und wenn du dann wiederkommst, wird er dir genau das Gleiche sagen. Weil das letzte Mal für ihn wie weggewaschen ist. Deswegen habt den Mut, der Frieden zu Gott ist hergestellt. Und den zweiten Frieden, den zweiten Shalom, den wir wirklich dringend brauchen, ist der zu uns selber. Meine Mutter sagt mir ständig, Miri, du musst dich wieder mehr selber lieb haben. Du bist gut, so wie du bist. Ich war über Weihnachten zu Hause und ich glaube von mir selber nicht ganz auf den Kopf gefallen zu sein, ja. Und gerade wenn ich mit anderen Leuten Gesellschaftsspiele spiele, bin ich meistens relativ gut. Ja? Ich kann relativ schnell die Regeln mir merken und auch relativ schnell eine Taktik entwickeln und ich kann so gut schummeln, dass keiner mitbekommt, dass ich schummel. Ihr habt noch nie mit mir gespielt. Jetzt wird auch keiner mit mir spielen. Nein, ich schummel nicht immer. Aber manchmal macht es Spaß. Jedenfalls, jetzt komme ich nach Hause und meine Familie liebt es, wenn wir zusammen sind, Spiele zu spielen. Und wir haben ein besonderes Spiel, was wir gerne spielen, das heißt Zug um Zug. Wir haben es, glaube ich, 15 Mal gespielt. Ich habe einmal gewonnen und alle anderen Male verloren. Wir sind 5 Leute, die gespielt haben. Papa spielt immer nicht mit. Wir haben zu 5 gespielt, auf 2 Feldern und ich habe immer verloren. Das eine Mal hatte ich fast 40 Minuspunkte, bevor ich überhaupt angefangen habe, meine Züge zusammenzuzählen. Und es hat mich echt tief bewegt. Es war nicht so leicht für mich. Und als meine Geschwister dann irgendwann wieder gegangen sind, hat Mama gesagt, ach komm Miri, wir können doch mal zu zweit Zug spielen. Ich so, Mama, hab dich lieb, aber nee. Ja, vielleicht kriegen wir den Papa dazu, mit uns irgendwas anderes zu spielen. Also haben wir Triomino gespielt. Miri hat einmal gewonnen und alle anderen Male verloren. Dann haben wir gesagt, gut, dann spielen wir halt nicht mehr Triomino, dann spielen wir Quirkel, ja, man kann Quirkel auch so spielen, das sind so mit diesen komischen Farben und den Klötzen, ja, man kann es ja auch so spielen, wenn man nicht zählt, dann verliert auch keiner, ja, und Mama, komm, wir zählen! Und Miri hat jedes Mal verloren. Und dann kam sie zu mir, mein Miri, du bist nicht die Dümmste der Familie, das war einfach nur schlecht, also, bad luck! Das ist so mein Spruch, oh, ich bin die Dümmste der Familie. Ja. Ist halt schwierig. Ja. Meine Mama hat ungefähr wahrscheinlich einen IQ von 160, meine große Schwester von 150 oder so. Also die sind schon ganz schön smart. Ja. Und ich sage immer, oh, ich bin die Dümmste der Familie. Mama, du bist es nicht, Miri. Auch wenn du immer verloren hast, du musst dir diesen Schuh nicht anziehen. Ja. Aber wisst ihr, das prägt. Das prägt mich sehr. Und ich muss immer wieder sagen, Gott, du hast mich wunderbar gemacht und ich möchte im Frieden mit mir selber leben, weil wenn ich nicht mit meiner Familie spiele, gewinne ich. Das ist nur mein Aufhänger. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Wir können in einem Bereich gefühlt richtig gut sein und dann fühlt man sich stark und man ist im Frieden mit sich selbst und denkt, ja, ich bin gut. Ja? Und dann kommst du in einen anderen Kontext und das, was du dachtest, dass deine Stärke ist, haut dich auf einmal volle Kanne aus der Bahn. Und du versinkst in Selbstzweifeln. Kennt ihr das auch? Wenn es auch nicht um Spiele geht oder so? Und dann fällt es einem auf einmal richtig schwer, sich selber anzunehmen. Weil man im Vergleich mit anderen plötzlich echt verliert. Und da zu sagen, ich weiß, dass ich wunderbar gemacht bin und dass Gott sich was dabei gedacht hat, ist nicht immer leicht. Das anzunehmen und zu sagen, so wie ich bin, bin ich gut. Und ich habe dann nochmal, bin spazieren gegangen mit meiner Mama und wir haben nochmal ein bisschen gequatscht. Und sie meinte irgendwann, Mensch Miri, was ist denn so das, was dich oft abhält? Und ich sagte, ich weiß, dass ich gut gemacht bin, aber manchmal ist so das Sündige in meinem Leben das, was mich echt quält. Sozusagen der alte Mensch, der noch da ist und Scheiße baut und damit kann ich nicht so gut umgehen. Das ist ja nicht unbedingt das, was Gott geschaffen hat, sondern das, was durch Sünde in mein Leben gekommen ist. Und dann bin ich über eine Römerstelle gestolpert, die mein Jugendpastor uns damals eingebläut hat, wie blöd und verrückt. Und es mir nochmal neu aufgefallen ist, was es heißt. Und zwar, da steht, dass Jesus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Heißt mein Satz, dass ich sozusagen alles, was gut ist in meinem Leben, das von Jesus so gewollt ist und alle Sünde ja nicht von ihm kommt und so, wurde damit außer Kraft gesetzt, weil als ich noch komplett Sünder war und alles falsch gemacht habe, hat er trotzdem mich so sehr geliebt, dass er für mich gestorben ist. Heißt, all das, was ihr in eurem Leben nicht gut findet, was euch an euch selber stört, wo ihr Schwierigkeiten habt, mit euch selber Frieden zu haben, das hat Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dafür hingegeben hat. Nicht die guten Sachen, nicht da, was ihr gut hinbekommt, sondern das, was euch am allermeisten in eurem Leben stört, war Gott wertvoll genug, um seinen Sohn dafür zu opfern. Warum sollte es nicht in unserem Leben wertvoll genug sein, zu sagen, ich bin wunderbar gemacht, durch und durch. Ich will Frieden mit mir selber haben, weil Jesus das errungen hat. Und weil Jesus jeden Teil von mir so sehr geliebt hat, dass er sein Leben dafür gegeben hat. Und es war mir in der Vorbereitung so wichtig, dass die zwei Punkte sozusagen unser größeres Augenmerk ist. Wir können nicht den Frieden mit anderen suchen, wenn wir den Frieden zwischen uns und Gott und mit uns selber nicht gefunden haben. Oder immer wieder finden. Denn das sagt uns ja der Vers. Wir sollen ihn nicht nur suchen, sondern wir sollen ihn immer nachjagen. Wir sollen da dranbleiben und immer wieder sagen, wenn wir gestolpert sind, wenn wir wieder mal so eine Mitleidsphase mit uns selber gehabt haben, weil alles so blöd ist, dass wir uns aufrichten lassen und sagen, ich jage diesem Shalom in mir selber nach. Ich jage dem nach und will mir neu zeigen lassen von Gott, warum er mich liebt. Mit all meinen Ecken und Kanten. Mit allem, was bei mir gerade richtig in die Hose gegangen ist. Ich will Frieden mit mir selber immer wieder nachjagen. Immer wieder hinterhergehen. Immer wieder suchen nach dem Frieden, den Gott für uns errungen hat. Weil wenn wir da gestört sind, ja, wenn wir aus uns selber nicht rund laufen, dann werden auch alle Beziehungen, die wir haben, schwierig sein. Und ich wage mich damit ein bisschen aus dem Fenster, das ist meine sehr persönliche Meinung. Ja. Ich glaube, dass auch was in der Weltpolitik vielleicht gerade falsch läuft, an vielen Stellen aus einem Unfrieden mit der Person selber herauskommt. Also so habe ich manchmal das Gefühl, dass da tief verletzte Menschen sind, die einfach an einer Stelle sitzen, wo sie damit viel anrichten können. Ich bin immer wieder froh, dass ich nicht so machtvoll bin. In der Gemeinde in Leitung zu sein, ist schon schwierig genug mit seinen eigenen Fehlern. Aber ihr müsst euch mal überlegen, wo habt ihr Einfluss? wenn ihr mit euch selber nicht im Reinen seid, wenn ihr selber nicht im Frieden lebt mit euch und mit eurem Gott, welche Auswirkungen hat es auf eure Familie, auf eure Kinder, auf euren Ehepartner, auf eure Arbeitsstelle? Vielleicht seid ihr angestellt, vielleicht habt ihr selber Leute, die euch unterstehen. Wenn ihr gerade mal wieder richtig schlecht drauf seid, was hat das für einen Einfluss auf die? Wenn wir dem Frieden nachjagen, dann muss er immer aus dem Frieden in mir drinne kommen. Und zwar aus den Zweigeteilten, den Frieden mit Gott und der Frieden mit mir selbst. Manchmal fällt es mir persönlich leichter, Frieden mit Gott zu haben, als Frieden mit mir selber zu haben. Weil ich sehr perfektionistisch und selbstkritisch bin. Bei anderen kann ich fast alles hinnehmen, bei mir selber nicht. Aber daran muss ich arbeiten, weil wenn ich nicht Frieden mit mir selber habe, kann ich nicht gut leiden. Dann kann ich gut leiden, aber mehr auch nicht. Deswegen ist es vielleicht am Anfang dieses Jahres eine gute Herausforderung für uns, neu drüber nachzudenken. Was sind Punkte in dir selber, wo du gerade keinen Frieden hast? Und bring die zum Kreuz. Oder sag, an denen möchte ich neu arbeiten. Und nicht aus einem Druck heraus, ich muss jetzt besser werden, sondern aus der tiefen Liebe heraus, die Jesus für diese Dinge hat. Weil er uns das leicht machen möchte. Er hat gesagt, sein Joch ist leicht. Und er kann uns neu einen Schatz daraus werden lassen für die Sachen, die in unserem Leben schwierig sind. Oder vielleicht zweifelst du an Dingen, die in deinem Leben passiert sind und denkst, warum musste ich die durchmachen? Und damit kommst du nicht zum Frieden. Aber vielleicht sind es genau die Dinge, die Gott benutzen möchte, um Leute anzusprechen, denen es ähnlich geht. Und vielleicht musst du darin deinen Frieden finden, damit du damit gut unterwegs bist. Denn oft können unsere Verletzungen zu großen Schätzen werden. Aber nur, wenn wir im Frieden mit ihnen stehen. Ansonsten werden sie zur Waffe. Und ich wünsche mir, dass du neu dein Potenzial erkennst. Dass du neu das erkennst, was in dir besonders ist. Deine Ecken und Kanten sind die Sachen, die dich letztendlich glitzern lassen. Für alle Mädchen da uns. Glitzert super. Ein Diamant, ja, wenn du den so roh findest, sieht aus wie ein oller Stein. Und der ist nicht irgendwie schön und der glitzert nicht. Und würdest du den Diamanten zur Kugel machen, ja, dann würde der auch nicht glitzern. Der fängt erst an zu scheinen und zu glitzern, weil da Ecken und Kanten drin sind, wo sich das Licht bricht. Oder so eine Paillette, wäre die nur rund, würde die auch nicht glitzern. Nur weil diese Ecken und Kanten hat, schimmert die. Weil Licht reflektiert wird. Deine Ecken und Kanten sind die Sachen, die dich besonders machen. Wünsch dir nicht, eine runde Kugel zu sein. Ohne Fehler, ohne Kanten. Da kullerst du nur weg. Das, was dich vielleicht an dir stört, ist vielleicht das, was dich so besonders macht und dich für das qualifiziert, was Gott mit deinem Leben vorhat. Ja, wir müssen uns entwickeln. Ich glaube zutiefst, dass wir immer in einem Prozess sind, besser zu werden, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich wünsche mir von jedem von uns, dass wir sagen, wir wollen dem nachstreben, was Jesus für uns hat. Aber das ist was anderes, als nur an seinen Schwächen herumzukritisieren. Wir müssen mit dem im Frieden sein und dann sagen, Herr, ich will dir nachjagen, ich will dir ähnlicher werden und ich will, dass du die Dinge in meinem Leben veränderst, die du verändert haben möchtest. Aber du musst mit dem Grundprodukt zufrieden sein. Du musst sagen, ich bin wunderbar gemacht. Ich kann nur noch besser werden. Ja? Und ich glaube, das ist eins der Sachen, die für dieses Jahr für uns so wichtig sind, dass wir es verstehen, dass der Frieden, den wir nachjagen, in uns zuerst anfängt. Und der nächste Schritt, da wo es ein bisschen weitergeht, unser Frieden, sind wir hier als Gemeinde, als Gruppe. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern, kurz bevor er ans Kreuz geht, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir lesen es immer drüber und das ist so ein schöner Satz für jede Gemeinde, zu sagen, ja, an der Liebe unter uns und so. Und ich habe das Buch von Eckhard Vetter ein bisschen zur Rate gezogen. Der hat ein Buch über die Jahreslosung geschrieben. Eckhard Vetter ist der Präses von unserem Gemeindeverband, für die es nicht wissen, und der erste Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz. Der hat ein Buch geschrieben und war ein Gedanke, der für mich auch wieder mal richtig neu war. Ich weiß nicht, ob den Joachim am ersten schon aufgegriffen hat, aber seine Jünger, Jesu Jünger, war ein besonderer Haufen. In meinem Kopf verstehen die sich alle prima. Ja? Für mich sind die 12 die besten Kumpels und die kommen zusammen und es hat sofort funktioniert und die haben sich lieb. Ich habe auch gedacht, dass alle Avengers sich verstehen. Ja? Ich bin da so, weiß nicht, vielleicht genug harmoniebedürftig, dass ich immer dachte, die Jünger, die waren alle dicke Freunde. Ja? Aber wenn wir uns die mal näher angucken, kamen die aus echt unterschiedlichen Backgrounds. Ja, wir haben so ein paar Fischer dabei, aber wir haben zum Beispiel auch einen Zeloten dabei. Die Zeloten, das waren ganz schön kräftige junge Männer, die mit ziemlich viel Gewalt gegen die Römer gekämpft haben. Ja? Und dann haben wir Levi, später Matthäus, dabei, der war Zolleintreiber für die Römer. Ja? Jetzt stell dir mal vor, der Zelot und der Zolleintreiber der Römer, der eine, der gegen die Römer kämpft und der eine, der für die Römer arbeitet, die sollen auf einmal dicke Freunde werden. Relativ explosive Mischung. Und davon hatte Jesus verschiedene. Die 12, die hatten bestimmt so ihre Startschwierigkeiten immer wieder. Und Gott hätte, oder Jesus hätte sich doch einfach so eine harmonische Gruppe zusammenstellen können, oder? Wäre viel leichter gewesen. Aber so ist unser Jesus nicht. Und ich möchte euch gerne einen kurzen Abschnitt aus dem Buch vorlesen. Eckhard Vetter schreibt da: Warum alles in der Welt hat Jesus sich keine homogene Gruppe von Gleichgesinnten gesucht? Doch wohl deshalb, weil er deutlich machen wollte, dass Menschen unter seiner Leitung lernen sollten, im Frieden miteinander zu leben. Und zwar auch diejenigen, die sich normalerweise entweder spinnefeind wären oder einander mindestens aus dem Weg gehen würde. Die Zielvorstellung hinter dieser Praxis Jesus lautet: Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Er hat sich mit Absicht so eine Gruppe gesucht, weil ich glaube, wir darin ein großes Vorbild als Gemeinde sehen dürfen. Denn er wusste, aus diesem Jüngerkreis wird eine Bewegung entstehen. Und da werden so viele Leute hinzukommen, die wird nie homogen werden, seine Kirche. Ja, das wusste Jesus von vornherein und dachte, die großen Beispiele, die wir uns nehmen werden, da muss er auch schon mal ordentlich mischen. Denn wir sind auch nicht alle gleich. Nur weil wir alle an Jesus glauben und nur weil wir alle in die gleiche Gemeinde gehen, heißt es nicht, dass wir alle dicke Freunde sein müssen, uns total gut verstehen und alle gleich ticken. Das wäre auch langweilig. Ja? Sondern wir sind alle anders. Und vielleicht sitzen hier im Saal Leute, denen du auf der Straße nicht begegnen würdest. Vielleicht würdet ihr euch nicht bekriegen, aber ihr würdet euch auch nicht in die Arme fallen. Vielleicht kommt ihr auch aus unterschiedlichen sozialen Kreisen, die sich niemals mischen würden. Auf einmal sitzt ihr hier in einem Raum und sollt einer Meinung sein? Das hat auch Potenzial. Es hat Potenzial für was Gutes, aber es hat halt auch viel Hitzepotenzial. Aber Jesu Leib war nie dafür designt, ein und die gleiche Gemeinde zu sein. Neulich mit Leuten drüber gesprochen und gedacht, wenn alle Gemeinden in Pforzheim gleich wären, die gleiche Art von Lobpreis machen, die gleiche Art von Lehrer haben, alles genau gleich aufbauen, wäre voll langweilig. Und wir wüssten alle nicht genau, wo wir hingehen und so. Es ist gut, dass wir unterschiedlich sind und es ist auch gut, dass wir innerhalb der Gemeinde unterschiedlich sind. Solange wir eine Sache gemein haben, und das ist Jesus Christus in unserem Leben. Er ist der Friedensstifter. Und er ist der uns eint. Und er ist der uns den Frieden und die Liebe für die andere Person geben kann. Unser Jahresthema ist, dass wir bewegt. Wir wollten eigentlich, dass wir gewinnt haben, ja. Aber es ist rechtlich geschützt, dürfte man nicht benutzen. Deswegen haben wir uns für bewegt entschieden und ich liebe es mittlerweile. Manchmal wird ja aus so einem kleinen Zufall eigentlich das, wo viel Kraft hinter steckt, dass wir bewegt. Und ich glaube, dass wir ist erstmal das echt Wichtige, worauf wir die nächsten Tage und Wochen gemeinsam gucken werden als Gemeinde, weil das Wir ist unsere große Stärke. Wir sind eine Gemeinde, wo so viel Liebe und so viel Freundlichkeit untereinander ist, dass wir uns ganz schön daran stören, wenn es nicht so ist. Aber, seien wir ehrlich mit uns, manchmal knirscht es, manchmal ist es schwierig, wir sind uns nicht so richtig ein, die eine wollen das, die anderen wollen jenes. Aber das Wichtige ist, dass wir dem Frieden nachjagen. Dass wir zusammen gucken, wie können wir Gemeinschaft leben. Wie können wir vielleicht Nischen finden, wo jeder sein Ding machen kann. Aber wenn wir zusammenkommen, wie können wir im Frieden und Liebe dem anderen begegnen, dass wir ihn hinnehmen. Dass wir sagen, es ist schön, dass du da bist und es ist schön, dass du mit deiner Art mich heute bereicherst. Und ich glaube, da dürfen wir alle noch mehr lernen. Wir sind da schon ziemlich gut unterwegs, aber ich glaube, wir dürfen alle noch mehr lernen, was es heißt, in einer heterogenen Gruppe, also in einer sehr unterschiedlichen Gruppe, die sich nicht mischen würde, so zusammenzuleben, dass Gottes Shalom hier sichtbar wird. Und auch da ist es wichtig, dass der Frieden in mir erstmal stimmt. Wenn ich mit mir nicht im Reinen bin, dann wird es auch schwierig, in der Gruppe das so richtig gut umzusetzen. Aber ihr könnt ja vielleicht mal überlegen, was oder wer euch in der Gemeinde am meisten stört. Nicht laut sagen, ist für euer Herz. Und dann zu überlegen, wie kann ich dieser Person oder wie kann ich diesem Themengebiet neu mit Frieden und mit Liebe begegnen, beziehungsweise wo muss Jesus mir neu zeigen, wie er darauf guckt. Ich sehe mich danach, dass wir als Gruppe vorangehen und gemeinsam wachsen und stärker darin werden, dass es unsere ganz große Stärke wird, dass wir eine bunte Mischung sind, eine explosive Mischung sind, dass wir vielleicht noch bunter werden. Wer weiß, wer da alles noch durch unsere Tür kommt. Aber dass wir so einen Frieden haben in uns durch Jesus, dass es nur noch bunter wird, dass der Blumenstrauß größer und abgefahrener wird. Und wir trotzdem wissen, dass das, was uns eint, die Liebe und der Frieden Jesu ist. Und ich glaube, das ist eine gute Jahreslosung auch für uns in dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen dem nachjagen. Wir wollen stets darum bemüht sein, das zu erreichen. Und es ist nicht leicht. Es ist so. Auch als uns, wir als Gemeinde, das auszuhalten, diese Vielfältigkeit, ist nicht immer leicht. Aber ich sehe mich danach, dass wir alle sagen, und ich will mein Bestes darum tun, diesem Frieden nachzujagen. Mich darum bemühen. Weil dann wird die Welt erkennen, dass wir sein Jünger sind. Dann kommen Leute hier rein und denken, ey, ihr seid so ein bunter Haufen, aber da ist so eine Liebe, das kann gar nicht natürlich sein. Da muss mehr hinterstecken. Und das ist unsere Visitenkarte. Das ist das, was Leute spüren und merken und sagen, das will ich auch. Da muss was Besonderes hinter sein. Erzähl mir mehr von deinem Jesus. Denn er schenkt uns einen Frieden, den die Welt so nicht kennt. Und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich habe richtig Lust, dass Leute reinkommen und sagen, sag mal, was geht denn bei euch? Wie seid ihr denn drauf? Weil ich glaube, wir sind da richtig gut unterwegs. Ich bin in diese Gemeinde gekommen und ich kann immer noch nicht richtig fassen, was hier für eine Liebe herrscht. Ja? Das ist unglaublich. Heiligabend bin ich noch mit dem Zug nach Hause gefahren und ich wusste nicht so richtig, was ich essen soll. Wusste nicht, was ich mitnehmen soll. Irgendwie war das eins der Themen. Ja? Und Heiligabend drückt mir jemand ein Care-Paket in die Hand. Und plötzlich kommen überall Hände her, die mir noch was in diese Tüte stecken und noch was und noch was und noch was. Ich hatte so viel Essen, ich hätte wahrscheinlich die ganze erste Klasse einladen können. Und ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, was für eine Liebe ist das in dieser Gemeinde, dass sowas Banales wie das Essen auf der Fahrt nach Hause zu so einer wundervollen Sache wird, wo man sich so geliebt fühlt. Und das ist nicht nur, geht nicht nur mir so, sondern ich glaube, es gibt viele Leute hier in der Gemeinde, die auch mal schwach sind und denen es nicht gut geht. Und plötzlich kommen so viele Hände, die irgendwo was herstecken. Das ist einfach großartig und ich möchte davon mehr sehen. Und das habe ich eben auch schon angeschnitten, das ist auch erstmal mein letzter Punkt. Wo ist der Friede, den du in dir trägst, den du aus Jesus und in dieser Gemeinde lebst, wo beeinflusst du deine Umwelt? Ich als einzelnes kleines Licht kann vielleicht in der Weltpolitik nicht so viel anrichten, noch nicht mal vielleicht in dieser Stadtpolitik, aber wo kann die Art und Weise, wie ich lebe und Frieden nachjage, mein Umfeld beeinflussen? Meine Familie, meinen Arbeitsplatz. Wie kann das, wie ich mit meinen Angestellten umgehe oder mit meinen Kollegen umgehe, das verändern, wie die Arbeitsatmosphäre ist? Eins, wo ich ganz arg dran arbeiten muss, ich habe jetzt nicht so viele Kollegen und auch nicht so viele Angestellte, aber wo ich weiß, dass ich mehr Frieden leben darf, ist, wenn ich Auto fahre. Ja? Euch geht es wahrscheinlich allen überhaupt nicht so, ja? Aber ich so ein bisschen als Großstadtkind bin damit aufgewachsen, dass alle anderen Idioten sind im Straßenverkehr. Ja? Und die können auch nicht Auto fahren und sind eh egoistisch und dumm. Und ich habe damit echt Probleme, weil ich mich echt aufregen kann, wenn ich Auto fahre. Und ich hatte mal einen Teenie im Auto neben mir sitzen und die Person meinte dann, Miri, wenn du uns so über Menschen reden hören würdest, würdest du uns so eine Standpauke geben, die sich gewaschen hätte. Das ist der Spiegel, den man manchmal braucht, der einem vorgesetzt wird. Und ich weiß, dass es einen Unterschied macht, auch wenn die Leute mich nicht hören, wie ich im Auto über sie rede. Und ob ich sie segne und nicht, Jesus segne diesen Idioten, sondern wie ich sie wirklich segne. Wie ich wirklich über sie rede. Wie ich Verständnis für sie aufbringe. Und sie halt vorfahren lasse oder was auch immer. Mir den Parkplatz nehmen und ich gönne ihnen den Parkplatz. Und auch wenn sie drei auf einmal... Nee, egal. Wisst ihr, was ich meine? Das macht einen Unterschied mit mir selber, aber auch mit ihnen, auch wenn sie es nicht hören. Und ich weiß, das ist ein Punkt, an dem ich arbeiten muss. an dem Punkt arbeite ich schon eine Weile. Und ich werde immer besser, jetzt wo mein Auto auch nicht so schnell ist, habe ich viel mehr Verständnis für Schleicher. Vielleicht können die einfach nicht schneller. Ja? Aber so muss ich Stückchen für Stückchen dran arbeiten. Aber es macht einen Unterschied, wie ich denke und wie ich rede. Und ich will dem Frieden nachjagen. Und ich hoffe, dass ihr auch da ein, zwei Gedanken noch drüber verschwendet, vielleicht jetzt am Anfang des Jahres, wo ihr Frieden nachjagt und einen Unterschied macht, auch in eurer Umgebung für die Stadt. Weil wenn hier auf einmal so, heute sind wir was, 60 Leute, wenn 60 Leute rausgehen und anders Frieden nachjagen, das muss einen Unterschied machen. Das geht nicht anders. Deswegen ist es eine richtig coole Jahreslosung, die uns hoffentlich noch ein bisschen beschäftigen wird, aber uns auch herausfordern wird. Weil Frieden nachzujagen ist eine echt große Aufgabe, die wir nicht aus uns selber schaffen. Lass uns noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du Frieden möglich machst. Dass du der Friedensstifter bist. Und du siehst all die Punkte in uns selber, die jetzt vielleicht gerade angesprochen sind, sei es Frieden mit dir zu finden oder mit mir selber, mit meiner Gemeinde oder meiner Umwelt, Herr. Ich bitte dich einfach, dass du uns nachgehst, da wo wir jetzt sind, das, was uns jetzt gerade angesprochen hat. Dass es nicht einfach nur was ist, was wir Sonntagmittag hören und Sonntagnachmittag beim Kaffee schon wieder vergessen haben, sondern dass du unsere Herzen berührst und veränderst. Wir wollen dir ähnlicher werden und dazu zählt auch dein Frieden, dein Shalom. Geh du uns voran und führ uns mehr in deine Herrlichkeit. Amen. Und so wollen wir in Frieden und in Einheit auch jetzt Abendmahl feiern.